großer Krieg am kleinen Pal. Wozu die Erfahrung von Krieg, Tod und Verlust, wenn danach das Vaterland der Kanonen statt das Land der Menschen geehrt wird? Marina Frigero Martin und Susanne Mehrhaar. Der Krieg selbst hat Geschichte geschrieben, sagt man, aber es ist die Nachwelt, die die Geschichten erzählt. Sie gibt ihnen die Ausrichtung, die Bedeutung, die sich wandelt mit der Zeit, in der sie erzählt werden, und mit den Menschen, für die sie erzählt werden. Wenn heute, 100 Jahre später, an den großen Krieg erinnert wird, hat das nicht nur mit dem damals, sondern auch mit dem heute zu tun. In diesen Erzählungen wird auch verhandelt, wer wir sind oder wer wir sein wollen. Und sie sind, wohl nicht nur in Friaul, kontrovers wie eh und je. Keineswegs bloß, wie man vermuten würde, was den Zweiten Weltkrieg betrifft, sondern auch im Hinblick auf den Ersten. Der Krieg an der italienisch-österreichischen Front begann mit der Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn am Pfingstsonntag 1915. Italien, zunächst ein Verbündeter der Mittelmächte Österreich-Ungarn und Deutschland, war bei Kriegsbeginn neutral geblieben, schloss jedoch im März 1915 mit dem Londoner Geheimpakt ein Abkommen mit den Alliierten, das ihm Trient mit Südtirol und Triest sowie Istrien und eventuell Anteile am möglicherweise zerfallenden Osmanischen Reich und an den Kolonien zusicherte. Bekanntlich endete der Weltkrieg damit, dass Italien seine Kriegsziele erreichte. Doch der Preis war hoch. 600.000 tote Soldaten und ebenso viele tote Zivilisten, die Tür zum Faschismus weit aufgestoßen und die drei Venetien ausgeblutet. Mit Kriegsbeginn entstand eine historisch einmalige Gebirgsfront vom Stilfser Jocht bis zur Adria westlich von Triest. Der karnische Frontabschnitt war militärisch kaum befestigt und ohne nennenswerte Verteidigungskräfte. Somit konnte der italienische Oberbefehlshaber, General Cadorna, hier eher auf einen Durchbruch hoffen als im Hochgebirge Südtirols oder an der schwer befestigten Isonzofront. Schließlich war das Butttal, das friulanisch ebenfalls Butt heißt, auf tischelwangisch Poch, das Butttal von Tolmezzo über Timmau hinauf zum Blöckenpass bereits seit der Zeit der Römer ein wichtiges Durchzugsgebiet, die sogenannte Via Julia Augusta. Doch auch hier entwickelte sich ein langwieriger Stellungskrieg, bei dem die gegnerischen Soldaten einander in nächster Nähe im schwierigsten Gelände gegenüberstanden und unter riesigen Opfern bald auf der einen, bald auf der anderen Seite kleine Stellungen eroberten, ohne echte strategische Vorteile erzielen zu können. Damit wurde auch die deutsche Sprachinsel Timau zum Frontgebiet, und die Ortsbewohnerinnen mussten zum Teil evakuiert werden. Der Krieg zerriss die engen wirtschaftlichen Beziehungen der Grenzbewohnerinnen beider Seiten, die einander keineswegs feindlich gesinnt waren. Das mag auch mit der Geschichte zusammenhängen. Karnien gehörte von 1798 mit einer Unterbrechung in der Zeit der napoleonischen Herrschaft bis 1866 zu Österreich, als das Gebiet im Rahmen des sogenannten Dritten Unabhängigkeitskrieges von Italien erobert wurde. Im Zug der 1000 Garibaldis 1860 war allerdings nur ein einziger Karnier, Francesco Zamparo aus Tolmezzo. Der Bevölkerung der Karnier war ihre Befreiung offenbar weitgehend egal. Als ob es ein Vertrag zwischen China und Japan wäre, entrüstete sich der italienische Abgeordnete, Minister und Gründer des italienischen Alpenvereins, Quintino Sella. Im Gegensatz zur Stadt Triest ist der Irredentismus der Trientiner Landmenschen, den Arbeitern der Giulia, den friulanischen Bauern und den karnischen Migranten fremd gewesen. Sie hatten andere, elementare Sorgen. Dennoch kämpften ab Kriegsbeginn die Menschen auf beiden Seiten sehr loyal für die jeweils eigene Regierung und die Historiker berichten von Bravourstücken alpinistisch geschulter Soldaten, sowohl auf der österreichischen wie auf der italienischen Seite, aber auch von der selbstlosen Aufopferung der Frauen, wie den berühmten Portatrici, den Trägerinnen, und der gesamten Zivilbevölkerung. Auf österreichischer Seite mag der entscheidende Grund für den Patriotismus der italienische Angriff gewesen sein, als Beweis, dass eigene Kriegshandlungen eine gerechte Sache seien. In vielen Publikationen über den Gebirgskrieg wird aus dieser Tragödie eine Sage von Helden, die mutig und selbstlos ihr Land verteidigt haben, so dass man sich unwillkürlich fragt, warum sie ihr Land eigentlich verteidigen mussten, wenn doch ihre Gegner ebenfalls nur die Verteidigung im Sinn hatten. Besonders erschreckend ist es aber, dass die aus damaliger Sicht vielleicht verständlichen Rechtfertigungen und Ideologisierungen der Kämpfe auch heute noch übernommen und unkritisch weitergegeben werden. So hat ein italienischer Soldat aus Varese, Giovanni Macchi, seinen Opfermut mit folgenden Worten begründet: Warum sollten wir nicht für das Vaterland sterben? Ist nicht auch Jesus für uns gestorben? Der junge Mann ist tragischerweise tatsächlich 1915 an der karnischen Front gefallen. Doch warum wird seiner 90 Jahre danach in der Tageszeitung La Prealpina ausgerechnet unter dem Titel »Ein Held aus Varese« gedacht? Zu Kriegsbeginn zwang Italien seine als Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen in den Kriegsländern lebenden Landsleute schnellstens zurückzukommen. Dass man allein in der Provinz Udine 80.000 Personen. In Karnien und Friaul, klassischen Auswanderungsregionen, wurden durch den Krieg nicht nur die engen Wirtschaftskontakte mit Kärnten und Österreich unterbrochen, die Menschen, die zurückkamen, hatten nun auch kein Einkommen mehr. Wie unerträglich die Situation gerade für die Bewohnerin des Buttals wurde, als Italien den Krieg begann, belegt ein Brief an den Bürgermeister von Udine vom 1. August 1915, geschrieben vom Vorsitzenden einer humanitären Organisation aus Paluzza. Er beklagt, dass die Menschen, die wegen des Krieges aus Timau und Geulis evakuiert wurden, Hunger leiden, krank sind und dass Kinder sterben. In Villa Santina, nur wenige Kilometer von Tolmezzo entfernt, war es Ende Februar 1915, also wenige Monate vor Kriegsbeginn, zu einer großen Kundgebung gegen den Kriegseintritt Italiens sowie für Arbeitsplätze und Sozialismus gekommen. Es gab auch einige tapfere Geistliche, wie den Pfarrer von Ileggio, die sich frontal gegen den Krieg stellten. »Haben Sie denn gar keinen Horror vor dem, was Sie tun?«, schrieb er, und fügte Betrachtungen über den Kapitalismus als Hauptquelle allen zeitgenössischen Übels hinzu und über die Menschheit, die meint, Gott nicht mehr zu brauchen. Es zeigten sich auch keineswegs alle Soldaten kriegsbereit. Immer wieder wurden kriegskritische Lieder gesungen, wie das berühmte Gorizia, das laut Augenzeugen 1960 den italienischen Soldaten über die Lippen kam, die die Stadt einnahmen. Dabei gab es einen Armeebefehl, der dieses Lied als Defetismus klassifizierte und für sein Absingen den Tod durch Erschießen androhte. Es geht ungefähr so: O Gorizia, tu sei maledetta, per ogni cuore che sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza, e il ritorno per molti non fu. O Gorizia, du bist verdammt von jedem Herzen, das sein Gewissen fühlt. Schmerzhaft war der Aufbruch, und für viele gab es keine Rückkehr. Oft stellt man sich vor, dass die Soldaten den Feind aus Hass mitleidlos vernichten wollten. Die Realität war aber oft eine ganz andere. Besonders dort, wo die gegnerischen Linien einander sehr nahe waren, nahmen die Soldaten beider Seiten immer wieder Kontakte miteinander auf. Das berühmteste Beispiel ist der Weihnachtsfrieden von 1914, eine spontane und unerlaubte Waffenruhe am 24. Dezember 1914, vor allem zwischen Deutschen und Briten in Flandern. Aber auch an der karnischen Front am kleinen Pal gab es solche Kontakte. Immer wieder kam es vor, dass sich gegnerische Soldaten trafen, um Essen oder andere Dinge zu tauschen. Die Österreicher hatten zum Beispiel viel weniger zu essen als die Italiener, aber dafür deutlich mehr Tabak. Solche Kontakte waren streng verboten und mussten geheim stattfinden. In Italien stand darauf 10 Jahre Gefängnis. Der Historiker Lindo Unfa hält in seinem Text »Testimonianze della Grande Guerra sui Monti di Timau e dintorni« die Geschichte einer innigen Freundschaft trotz des Krieges fest, nämlich die eines Migranten aus Timau, der vor 1915 im Gailtal in einem Sägewerk gearbeitet hatte. Er war in die Familie des Sägewerksbesitzers aufgenommen worden, die einen gleichaltrigen Sohn hatte, den einzigen. mit Kriegsbeginn, erhielt der Sägearbeiter den Einberufungsbefehl nach Italien. Er hätte sich dem vielleicht entziehen können, hielt es aber für seine Pflicht, als italienischer Bürger dem Ruf zur Waffe zu folgen. Auch der Sägewerkssohn wurde einberufen. Der Timavesa wurde dem 8. Alpini-Regiment am Freikofel zugeteilt, einem Abschnitt, wo die Schützengräben der Italiener und Österreicher besonders nahe beieinander lagen. Eines Tages war er auf Aufklärungsmission im Niemandsland unterwegs. Es gelang ihm, eine österreichische Wache zu überraschen und zu überwältigen. Der österreichische Soldat war aber niemand anderes als der Sohn des Sägewerksbesitzers. Nach einem Moment der Bestürzung umarmten sich die beiden unter Tränen, erzählten sich ihre Geschichte und versprachen einander weitere Begegnungen. Und tatsächlich trafen sie sich mehrere Male, auch unter Beteiligung der Kameraden im Niemandsland, und tauschten Brot und Zigaretten aus. Das musste natürlich streng geheim bleiben, denn darauf stand Tod durch Erschießen, und nur dank der Solidarität der Kameraden ihrer Einheiten war dieser Kontakt möglich. Doch die Geschichte nahm ein tragisches Ende. Als eine neue bosnische Einheit an die Front verlegt wurde, die von der Abmachung nichts wusste, wurde der Timavesa, als er nach seinem österreichischen Freund rief, erschossen. So endete eine große Freundschaft durch die Logik des Krieges. Bald darauf fiel auch der Österreicher an der Piave-Front. Nach dem Krieg trafen sich die beiden Familien immer wieder, um sich gegenseitig über den Verlust ihrer Söhne zu trösten. Während es innerhalb der österreichischen Truppen vor allem zum Verrat und Desertion durch tschechische Einheiten kam, die nicht länger einsehen wollten, warum sie für die österreichische Sache zugrunde gehen sollten, war der Widerstand innerhalb der italienischen Reihen an der karnischen Front vor allem die Folge ihrer unmenschlichen Behandlung durch die Vorgesetzten. Die Strafaktionen gegen die Rebellen lösten Erinnerungskonflikte aus, die bis in die jüngste Zeit andauern. Die ausführlich dargestellte Decimazione von Cercivento war nicht die erste und keineswegs die einzige. Die wahllose Tötung eigener Soldaten begann bereits im Mai 1918 in der Brigade Catanzaro, die sich mit der Waffe in der Hand weigerte, nach schweren Kampfeinsätzen sofort wieder in die Schlacht geschickt zu werden. Daraufhin wurden die drei höchstrangigen und 8 durch das Los bestimmte Soldaten hingerichtet. Am 15. Juli 1917 kam es in derselben Brigade in Santa Maria la Longa, südlich von Udine, zu einem regelrechten Aufstand, ebenfalls weil die erschöpften Truppen wieder in die erste Kampf rein sollten. Mehrere Offiziere und Karabiniere fielen den Rebellen zum Opfer, bevor die Armee den Aufstand niederschlug. Über 30 Soldaten wurden per Decimazione ausgewählt und erschossen. Die Revolte der Brigade Catanzaro im Juli 1917 war der größte und einzige organisierte Aufruhr im königlich-italienischen Heer während des ganzen Ersten Weltkriegs. Dass sich die italienische Erinnerungskultur aber keineswegs nur patriotisch-militaristisch zeigt, veranschaulicht das abschließende Beispiel. Es stammt von dem bei uns leider kaum bekannten, obwohl ins Deutsche übersetzten Dichter Leonardo Zanier, der seine Lyrik in friulanischer Sprache schrieb, seine letzten Lebensjahre allerdings in der Schweiz verbrachte. Mit schärfster Ironie weist er jede Verherrlichung des in Italien immer noch Großer Krieg genannten Massenschlachtens in seinem Gedicht zurück, das den Titel trägt Progetto per un lapide al Pass di Mont di Cros, zu Deutsch Projekt für einen Grabstein am Plöckenpass. Es geht so: Josef Schneider von Mauten. Caven astai sartor, e Beppo di Lanudesc Murador, ex-emigrant in Austria, si son spugeliats sul Freikofel, zios par difindi la patria, chedias us al meriti. Josef Schneider von Mauten, zugleich Schneider von Beruf, und Beppo aus Lanudesc, Maurer, ehemaliger Migrant nach Österreich, haben sich gegenseitig zerfleischt am Freikofel, besoffen, um das Vaterland zu verteidigen. Gott vergelt's euch. Dazu eine kleine Erläuterung. Die beiden Gegner sind namensgleich, um auf die Sinnlosigkeit dieser Feindschaft hinzuweisen. Man beachte auch das Wortspiel. Diaz ist der Name des italienischen Generalstabschefs Armando Diaz ab November 1917. Diaz lässt aber auch das italienische Dio, Gott, anklingen.